Mich interessiert natürlich, wie es euch beiden geht, aber vor allem dir, Augstein. Geht's dir besser?
Hi, Lorraine. Ja, vielen Dank. Das ist nett, dass du fragst. Mir geht es wieder ziemlich okay. Und ich finde es erstaunlich, dass der Kollege Blome, obwohl ich ja hier letzte Woche saß, mein Arzt hat gesagt, viral, praktisch so eine Art Grippe oder Corona oder so. Und der Kollege Blome ist nicht krank geworden, obwohl ich ihm hier maskenlos gegenüber saß.
Er gutes Immunsystem.
Eine Konstitution haben wie Donald Trump wahrscheinlich.
Sie sind halt nicht viral gegangen, wie es schön wäre, sondern viral gekommen, wie es nicht so schön war. Aber, lieber Kollege Augstein, ich wurde mehrfach dann darauf hingewiesen aus meinem näheren Bezugsfeld, dass unsere Stimmen dieses Mal wirklich kaum mehr auseinanderzuhalten waren, was wohl darauf hindeutet, dass ich sehr nasal spreche, wenn Sie mit Grippe so klingen wie ich ohne.
Zum Glück kann man meine Stimme von euren unterscheiden und deswegen spiele ich euch jetzt das Intro. Viel Spaß.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres hypergalaktischen Podcastes. Um hier gleich mal, ich möchte sagen, in medias res zu gehen, Sie und ich. Nein, Sie, ich nicht mehr, aber Sie. Sie empfinden sich doch schon als Journalist, oder?
Selbstverständlich. Sie nicht?
Nein, ich nicht mehr, nö. Also ich schon seit geraumer Zeit, habe ich auch schon ein paar Mal
gesagt. Was ist das dann, was Sie hier machen? Ernst gemeinte Frage?
Ja, ganz genau. Was ist das, was wir hier machen? Ist das eigentlich Journalismus oder ist es, also Aktivismus würde ich sagen, ist es nicht. In welchem Zusammenhang das steht, das werden wir gleich erklären. Aber ist das hier wirklich Journalismus? Finde ich eine interessante Frage. Sehen Sie das so?
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass Journalismus natürlich kein geschützter Begriff ist. Also Hals-Nasen-Ohrenarzt können Sie nicht so einfach werden, beziehungsweise sich nicht so einfach als Türschild.
Ist das, was wir hier machen, vielleicht HNO?
Nein, Journalismus ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sich Journalist nennen, aber ich würde mal sagen, es ist wie mit der Pornografie. Wenn Sie es sehen, dann erkennen Sie es als solche oder als eben Journalismus, als solchen. Und darum, glaube ich, haben die Leute in unterschiedlichem Maße, mit unterschiedlichen Vorstellungen, aber dann jeweils eine klare davon, was Journalismus ist, was er soll und was er eben gegebenenfalls nicht ist.
Gut, also ich sehe das nicht so. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Der Hintergrund, warum wir darüber reden, ist, dass bei Markus Lanz neulich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther saß und dann ein paar Dinge gesagt hat zum Thema Journalismus, zum Thema Aktivismus, zum Thema Meinungsfreiheit.
Und zum Thema Social Media.
Und zum Thema Social Media, ganz wichtig, die danach zu großen Kontroversen geführt haben. Und bevor wir das jetzt auseinanderdröseln und auch die Kontroversen uns angucken, würde ich gerne ein Statement sozusagen abgeben meinerseits. Nämlich, ich finde, es ist ein Lehrstück dafür, wie unsere öffentlichen Diskurse vor den Hund gekommen sind. Vielleicht war das nie besser, weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Kulturpessimist, dass ich sage, früher war immer alles besser. Das ist überhaupt nicht mein Text. Das hier ist meiner Meinung nach ein Beispiel für ein katastrophales Versagen von der Fähigkeit von Menschen, sich zuzuhören und zu verstehen, was andere Leute gesagt haben und es dann richtig wiederzugeben und darauf einzugehen. Und zwar, und das ist das Komische, nicht nur auf der Seite der durchgeknallten News-Leute oder der meiner Meinung nach inzwischen echt moralisch total auf den Hund gekommenen Kollegen von Springer, sondern auch bei richtig guten, normalen Zeitungen. Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, da liest man plötzlich zu, die können alle nicht mehr lesen. Das finde ich total faszinierend. Blome, und jetzt können Sie anfangen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sachlich aufzurollen, worum es eigentlich geht. Bitteschön.
Ha, Augstein. So haben wir jetzt aber nicht gewettet. Sie haben mir jetzt den schönen, geradlinigen, in einer fließenden Bewegung vorgetragenen Meinungsaufschlag gehabt. Und ich kann jetzt mit der Schublehre hinterher messen und erklären, was da eigentlich genau vorgefallen ist. Und ob es eine große Kontroverse ist, weiß ich jetzt gar nicht mal so genau. Aber immerhin, ich habe mich dieses eine Mal drauf eingelassen, über sowas zu reden, obwohl ich ansonsten für Medienkritik eigentlich gar nichts übrig habe, weil ich immer denke, wenn sich Medien, die alle in einem Boot sitzen, ob wir wollen oder nicht, gegenseitig auf die Schuhe pinkeln, dann stehen sie nachher alle im Dreck. Das mal vorweg gesagt. Aber dieses eine Mal mache ich also mit. Ja, was hat der Kollege Günther gemacht? Der ist ein Verfechter eines Social-Media-Verbots für alle Menschen unter 16 Jahren. Sehr streitbar, kann man so sehen. Ich finde das einen falschen Vorschlag. Ich finde das keine gute Idee, aber das ist jetzt mal egal. Dazu ging es hin und her und auf und runter. Und dann kam der Kollege Günther aber auch in einem Zwiegespräch mit Markus Lanz auf die Frage von so sehr emotional meinungsgeladenen Portalen zu reden. Also bei Social Media und dann eben im weiteren Gang kam er auf diese Portale zu sprechen, die jeden Tag wirklich Welle machen, jeden Tag mit großer Wut und großer scharfer Kritik, wie ich finde, oftmals auch überzogen, vorgehen. Und gegen die müsse man inzwischen etwas dagegenhalten. Da nahm dann Günther mit Blick auf unter anderem Portale rechts außen wie News den Begriff Feinde der Demokratie in den Mund. Und das gab dann Lanz die Gelegenheit nachzuhaken, zu sagen, also regulieren, zensieren, verbieten möglicherweise sogar. Und dann machte Günther eine winzige Pause, sagte ja und machte nach einer noch winzigeren Pause weiter über sein Social-Media-Verbot in dem ganzen Gesamtkontext dieser Diskussion. Also
stopp, und da will ich rein. Das ist mir super wichtig, dass wir das jetzt, weil das ist nämlich das Interessante, deshalb habe ich mich auch gefreut, heute über dieses Thema zu reden, weil wer sich das anguckt, sieht, dass Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat gesagt, er ist unbedingt dafür, Social Media zu verbieten. Dann geht er dahin, welche Rolle Social Media hat in der Öffentlichkeit, wie das auch eindringt in normale Medien, normale andere Medien befeuert, wie Medien, so wie News sozusagen, den Sound der Social Media sozusagen übernehmen und da auch mitmachen. Und sozusagen, er sagt dann, das seien als Feinde der Demokratie, völlig richtig, genau wie der Kollege Blom es eben gesagt hat. Und dann sagt Lanz, was sie jetzt sagen, heißt im Grunde, wir müssen das regulieren, notfalls zensieren, im Extremfall sogar verbieten. Wobei man sagen muss, das hatte Günther bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gesagt und auch nicht gemeint in Bezug auf diese Medien, sondern er hatte es vorhin schon ganz ausdrücklich gesagt in Bezug auf Social Media. Und dann sagt Günther, ja, wir reden darüber, Social Media darf bis 16-Jährige nicht mehr zugänglich gemacht werden. So, und dieses Ja, das ist total irre, drehen ihm die News-Leute jetzt raus, als er wolle sie verbieten, drehen die Springer-Leute total hoch. Da gibt's zum Beispiel Henrik M. Broder, der in der Welt gesagt hat, im Welt-TV gesagt hat, dieser Sache, die Günther da gemacht hat, sei der größte Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland seit der Spiegel-Affäre. Ja, Henrik M. Broder bei Welt-TV, Springer. Oder Marion Horn, die in der Bild am Sonntag gesagt hat, Daniel Günther müsse sich dafür entschuldigen und so.
Oder zurücktreten. Sagen,
oder zurücktreten.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch drei Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Nun, lieber Kollege AUGSTEIN, was wir sehen, ist das klassische Muster dieser Art Portale. Und dass die Bild-Zeitung, meine alte Alma Mater, da mitmacht, macht mich traurig. Es ist das Muster von Verzerrung, Überblasung und dann Schuldzuweisung bei der maximalen Selbstüberhöhung der eigenen Position, die jetzt womöglich, also manche von diesen Typen, glaube ich, fühlen sich dann, als seien sie Sophie Scholl.
Ja gut, nun kann man doch sagen, für Nios ist es sozusagen eine Existenzberechtigungsfrage, sowas hochzublasen, weil das wollen die Leute haben, die sich das angucken und so. Das ist ja gerade die publizistische Nische, in der die sich bewegen. Das verstehe ich sozusagen, dass die das machen.
Wir waren aber bei der Frage.
Nein, ganz kurz, wenn ich darf. Schon beim Springer Verlag verstehe ich es schon nicht mehr ganz genau. Denn warum hat der Springer Verlag eigentlich ein Interesse daran, jemanden wie den CDU-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein irgendwie so zu desavouieren und zu demontieren, der ganz offensichtlich in diesem Sache, dem man höchstens vorwerfen kann, dass er etwas unsauber formuliert hat, beziehungsweise hat er auch gar nicht, sondern vielleicht er hätte sich stärker distanzieren müssen von der Unterschiebung, die Lanz bei ihm gemacht hat. Das war eigentlich sein einziger Fehler, in Anführungsstrichen, war, dass er nicht viel klarer gesagt hat, stopp, Herr Lanz, das, was Sie da gerade insinuieren, habe ich nicht gesagt und nicht gemeint. Ich bezog mich ausschließlich auf die sozialen Medien, natürlich nicht auf irgendwelche Medien, egal wie eklig ich sie sonst finde. Das hat er halt nicht gemacht. Warum macht der Springer Verlag das? Warum hat plötzlich der Springer Verlag ein Interesse daran, auch in dieses AfD-Horn sozusagen zu tuten, dass alle Institutionen irgendwie verkommen sind, selbst ein Ministerpräsident irgendwie die Freiheit angreift und so. Das ist eine Frage, die würde ich mir viel lieber mal stellen.
Augstein, erstens rede ich aus Prinzip nicht über ehemalige Arbeitgeber, auch nicht über den Springer Verlag. Und zweitens warne ich Sie freundschaftlich davor, in so Verschwörungstheorien zu verfallen. Denn Sie insinuieren, Sie unterstellen, ja gerade es gäbe einen großen Masterplan, womöglich von Nios und dem Springer Verlag Arm in Arm untergehakt gegen diese Demokratie beziehungsweise gegen die CDU, gegen die Brandmauer oder gegen irgendwas vorzugehen. Da wäre ich echt vorsichtig. Lassen Sie uns beim Thema bleiben. Bei diesem Fall, der tatsächlich für manches exemplarisch steht. Und Sie wollten ja noch auf die eigentlich andere, auf die sogenannte Qualitätspresse
kommen.
Ja, Moment, wenn ich den Satz noch einschieben darf. Dann wurde also Günther auch von anderen Medien natürlich verteidigt. Ist ja auch richtig. Ich sehe das übrigens auch so, dass er sich da nichts hat Nennenswertes zu Schulden kommen lassen. Aber in diesen Kommentaren, einer darunter von Melanie Ammann, glaube ich, war dann von wir Qualitätsmedien die Rede. Das ist auch nicht so smart.
Ja, gut, das ist natürlich wieder auch so ein verblasenes Selbstverständnis. Einer übrigens der Gründe, warum ich mich selber nicht mehr als Journalist bezeichne, weil da möchte ich gar nicht dazugehören. Aber das ist jetzt wieder was anderes.
Mitgehangen, Augstein, mitgefangen. Ja, wenn Sie bei diesem Podcast mitmachen, sind Sie ein Journalistin. Journalismus.
Nein, wir machen hier erweiterte Unterhaltung, das ist was anderes. Also pass auf, in der Zeit haben zwei Rechtsprofessorinnen in der Zeit einen Artikel geschrieben, Moment mal, Herr Günther, was ich auch als Überschrift lustig finde, weil das hat so einen 50er-Jahres-Sound, so Moment mal, Herr Günther, wo sie sagen, erfordere die Regulierung klassischer Online-Medien wie Nios, die er Feinde der Demokratie nennt. Und da stellen die beiden Rechtsprofessorinnen sich natürlich freiheitsverteidigend sozusagen dann davor. Wo man sagt, Leute, was ist mit euch los? Könnt ihr nicht lesen? Ich meine, zwei Rechtsprofessorinnen in der Zeit. Und dann in der Süddeutschen Zeitung. Ronen Steinke, als der Moderator nachfragte, ob man deren Arbeit tatsächlich notfalls zensieren im Extremfall verbieten sollte, antwortet der Politiker mit Ja, wo man sagt, Ronen, lies mal genauer, hör mal genauer hin. Es ist wirklich irre. Das heißt, und das ist mein eigentliches Problem. Das bedeutet, diese Leute können alle nicht mehr zuhören und nicht mehr lesen. Und ich frage mich, woran das liegt. Ob das eigentlich auch eine Folge der sozialen Medien ist, dass denen irgendwie so die Gehirnzellen und die Synapsen verkokelt sind, dass sie nicht mehr Geduld haben, sich Texte genau anzugucken. Übrigens, der Einzige, der es gecheckt hat, war Herr Hahnfeld in der FAZ. Sie sehen, alle liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe eine gründliche Recherche gemacht. Hahnfeld in der FAZ, Medienseite. Er hat das erkannt und hat gesagt, Freunde, ihr habt alle einen Knall.
Augstein, das ist, Sie machen sowohl die Süddeutsche als auch die Zeit schlechter, als Sie in diesem Fall sind. Erstens hat Ministerpräsident Günther von den Feinden der Demokratie gesprochen und damit die Portale gemeint und Social Media, bestimmte Auswüchse sicherlich auch, aber eben auch diese Rechtsauslegerportale. Und zweitens, Süddeutscher Text, hatte er auf die Frage zensieren, regulieren oder gar verbieten, mit Ja geantwortet. Möglicherweise hatte das Jahr nicht auf diese Frage und die Portale beziehen wollen. Das glaube ich auch, da bin ich sogar sicher. Aber in der schieren Abfolge der Wortwechsel hat das die Süddeutsche richtig zitiert. Also, wir erleben ein weiteres Muster von mitunter absichtsvollem Missverstehen, ja, um kritisieren zu können. Das stimmt.
Und das nervt doch total. Ich finde, es nervt von der SZ, es nervt von der Zeit. Dann, das heißt, in Wahrheit machen die genau das Gleiche wie News, weil sie wollen mitwirken an der großen Waschmaschine der Erregung, dass irgendwie so das Rad sich weiter dreht, irgendwie, dass da die Umdrehungszahl nicht so gering wird. Also, das in Wahrheit funktionieren sie nach genau den gleichen Prinzipien. Das ist eigentlich mein Kern.
Das ist Quatsch.
Das heißt, dann kann ich aber nur sagen, wer sich den Vorwurf nicht anhören will, muss halt bei so einem Thema besonders präzise sein. Und das waren die Leute von der SZ nicht und das waren die Leute von der Zeit nicht. Das heißt, für mich sitzen sie jetzt hier an der Stelle im gleichen Boot wie News und wie Springer. Finde ich irgendwie eine schwache Leistung.
Naja, Feinde der Demokratie, was Günther mit Blick auf diese Portale gesagt hat, das klingt für mich eben dann doch ein bisschen wie Enemy of the People und das stammt halt aus dem Wortschatz der Autokraten oder der Möchtegern-Autokraten. Und da finde ich, wird es tatsächlich bedenklich, weil es eine Haltung offenbart, die ähnlich radikal bei Herrn Günther ist, in seiner Not, vielleicht auch in seiner emotionalen Aufregung, in seiner Radikalität ähnlich ist wie diese Portale, die jeden Tag beschreien, dass die etablierte Politik, die Eliten, die Grünen, die Yogi-Flyer und ich weiß nicht was, die Globalisten, die Feinde der Demokratie
aber hören Sie doch
seien,
auf.
Denn nur sie, diese Portale, wüssten, wie die Demokratie richtig ist. Totaler Witz, totaler Schwachsinn, aber der Sound, den würde ich anstelle von Herrn Günther nicht kopieren.
Ja, aber das ist irgendwie, Sie sind echt ein Spaßvogel. Ich meine, ich teile diese Haltung von Günther nicht, ja, um das mal ganz klar zu sagen, weil ich glaube, dass der ganze Ansatz falsch ist. Aber so wie er die Realität sieht, hat er eine Vorstellung von so einer liberalen Gesellschaft, die auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, in der die Medien eine bestimmte Rolle haben, in der die Parteien eine bestimmte Funktion haben, in der die Zivilgesellschaft eine bestimmte Funktion und funktionieren hat. Und er sieht das alles in Gefahr. Er sieht das alles in Auflösung. Und ich glaube, da hat er recht. Ich glaube, so wie unsere Gesellschaft funktioniert hat, wie unsere Öffentlichkeit funktioniert hat, tut sie das halt nicht mehr. Ich glaube auch, dass die sozialen Medien darin eine große Rolle spielen. Ich bin übrigens in meiner Abneigung gegen die sozialen Medien noch viel mehr als Herr Günther. Ich bin ja auch der Meinung, wir sollten das unbedingt verbieten. Wir sollten das viel stärker regulieren. Ich glaube, dass Elon Musk ein Feind der Demokratie ist. Unbedingt. Ich glaube, dass X, so wie es heute heißt, ein Instrument ist, was gegen die Demokratie funktioniert und wirkt und eingesetzt wird. Inzwischen glaube ich sogar, dass sie das auch ganz bewusst machen. So, ob Portale wie News Feinde der Demokratie sind oder nur hysterische Plattformen der Selbstdarstellung von Einzelnen, die dann im Effekt aber demokratiezerstörend wirken, das habe ich sozusagen für mich noch nicht ausgemacht, das weiß ich nicht. Ich finde aber, dass Herr Günther eigentlich für mich eine sympathische, etwas altmodische Sicht auf die Dinge hat. Übrigens so altmodisch, dass sie auch er kämpft auf verlorenem Posten und so. Und ich finde, das hat man übrigens auch gemerkt, dass er das in Wahrheit auch weiß, dass er auf verlorenem Posten kämpft. Weil seine Verzweiflung rührt nämlich daher, dass er weiß, dass er eigentlich natürlich, wenn da Daniel Günther steht und Elon Musk, ist irgendwie klar, wer gewinnt.
Augstein, jetzt mal der Reihe nach. Ich würde auch sagen, Elon Musk wünscht sich eine andere Regierungsform, Staatsform als die der Demokratie. Mithin ist er ein Gegner, Feind von mir aus, der Demokratie. Und ja, Twitter, X und andere Social-Media-Instrumente kann man gegen die Demokratie wenden. Man kann sie aber auch für die Demokratie einsetzen. Schauen Sie nur in den Iran. Da sind Social-Media gerade überlebenswichtig für die Demonstranten, die versuchen, ein Regime abzuschütteln, das wirklich autokratisch und antidemokratisch ist. Also, das können Sie, glaube ich, nicht kategoriell einordnen als antidemokratisches Social-Media oder demokratisches ich weiß nicht was. Und die Frage ist, ob Daniel Günther wirklich auf verlorenen Posten kämpft. Da bin ich wieder bei dem Eingangspunkt. Ist es wirklich eine große Kontroverse oder reden wir als Medien nur groß darüber, weil wir als Medien uns immer für so super wichtig nehmen? Und es gibt keine Branche, die eine derartig nachhaltige und elegische und selbstverliebte Nabelschau betreibt wie Medien selber. Und das merken wir doch. Wir reden jetzt über Medien. Kratzt das draußen da jemand? Hat jemand das mitgekriegt?
Stopp, nein, das ist ein großer Irrtum. Ich rede nicht über Medien, um über Medien zu sprechen, sondern ich rede darüber, wie unsere Gesellschaft und unsere Öffentlichkeit funktionieren. Und Öffentlichkeit ist für Demokratie absolut unverzichtbar. Wenn Sie finden, dass Reden über Öffentlichkeit als Frage an die Demokratie sei mediale Selbstbespiegelung, dann haben wir da, glaube ich, ganz unterschiedliche Positionen, was sozusagen die Befassung mit unserer Gegenwart angeht.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Naja, machen wir es doch praktisch. Unter anderem wurde Daniel Günther vorgeworfen, dass er definieren wolle, was Journalismus sei. Und ja, das kann man nicht definieren. Wie gesagt, das ist ein ungeschützter Begriff. Dafür gibt es keine Handbuchdefinition, die alle unterschreiben müssen und dann dürfen sie Journalismus betreiben. Ich habe das eben spaßhaft hier gefragt, was ist das, was wir machen hier, Journalismus oder schon was anderes, das weg kann? Ich glaube, man kann Journalismus und Agitation, Hetze, Wahnsinn, Hysterie schon ganz gut voneinander unterscheiden, wenn man es sieht, aber das zu kodifizieren und dann auch durchzusetzen, umzusetzen, ist schlichtweg unmöglich. Insofern war er da auf dem Holzweg, ja.
Ich tue mich mit dem Begriff Journalismus inzwischen auch aus diesem Grund schwer, lieber Kollege Blume, weil so viele Leute sagen, sie machen Journalismus und wo ich dann sagen würde, ja, also irgendwie nein, ehrlich gesagt, machst du keinen Journalismus. Und wenn das Journalismus ist, was du da machst, dann möchte ich auf jeden Fall nicht mehr Journalist sein, weil das ist irgendwie ganz was anderes. Ich fand es ganz cool, als ich mal in meinem kleinen Freitagssalon, den ich hier mache, diese Diskussionsrunde, diesen Kollegen hatte, der gesagt hat, er kämpft nicht für Deutschland. Ja, Ole Nymon, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Sie wissen, was ich meine. Der gesagt hat, junger Mann, Podcaster, Publizist, ich weiß auch nicht, der aber gesagt hat von sich selber, ich bin eben kein Journalist. Ich benutze dieses Wort bewusst nicht, weil ich sozusagen den Regeln, die der Journalismus mit sich bringt, die Ansprüche, ehrlich gesagt auch das Ethos, nehme ich für meine Arbeit alles gar nicht in Anspruch. Das fand ich zum Beispiel cool. Da habe ich gedacht, siehst du, das ist doch ein aufrechter junger Mann.
Der hatte offenkundig einen Begriff von Journalismus, der unserem
segelt nicht unter falscher Flagge, während meiner Meinung nach natürlich diese News-Leute unter total falscher Flagge segeln. Ja klar, logisch.
Kann man so sehen. Ich finde, Journalismus hat was mit Realität zu tun, mit Realitätsbeschreibung, mindestens mit Realitätsbezug. Und wenn das Geschäftsmodell ist, die Realität so zu verrücken, dass man dann mit dem Vorschlaghammer auf alles Bestehende und alle Institutionen draufhauen kann, weil man zuvor die Realität eben anders beziehungsweise gar nicht wahrgenommen hat, dann, finde ich, entfernt sich das auch von Journalismus, ja. Und trotzdem würde ich mich gar nicht verkämpfen bei der Frage, wer ist jetzt Journalist? Wer darf sagen, dass er Journalist ist? Ich bin Journalist, nein, du nicht. Das ist so ein Kinderkram. Das nervt mich.
Ja, das
und ich sage Ihnen noch was, weil ich jetzt ein paar Mal Daniel Günther kritisiert habe, wie ich finde, glaube ich, auch halbwegs zurecht und halbwegs akkurat. würde ich trotzdem eins noch zum Abschluss hinterher schicken und sagen, ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass er potsauer ist. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass er, wenn er jeden Tag als Vertreter einer eher linkeren Hälfte der CDU, der noch dazu mit den Grünen zusammen eine Landesregierung führt, in die Fresse kriegt, um es mal so zu sagen, in die Fresse von den entscheidenden einschlägigen Portalen, vielleicht auch von Springer, sei es drum, dass der irgendwann sagt, so einmal lange ich jetzt zurück, es reicht mir jetzt. Und die Reaktion darauf dann, dass da einer, der jeden Tag mit dem Holzhammer traktiert wird, ein einziges Mal zurückkoffert und vielleicht ein minimales Stück neben oder über die Stränge schlägt, dass der dann quasi auf der anderen Seite, auf der Seite seiner Gegner, auslöst endlose Zitate aus dem Grundgesetz, die Referenz auf die Meinungsfreiheit, mit der man doch alles sagen dürfe, das ist eine Art von Wehleidigkeit, die wirklich zum Himmel schreit.
Blome, das war ein für Ihre Verhältnisse bemerkenswert emotionales Schlusswort zu dem Thema. Und dann nutze ich die Gelegenheit, zum nächsten überzuleiten. Ich finde, die Themen sind miteinander verwandt, denn es geht, und zwar, wir sind jetzt dann in Amerika, ja, und bei den Shootings sozusagen und den ICE-Übergriffen, diesen faschistischen Truppen, die da durch amerikanische Innenstädte marodieren. Nein, uns geht natürlich bei dem Thema, das verbindet sozusagen die beiden Themen, um die Frage, wie wird Wirklichkeit eigentlich dargestellt, wie wird sie verzerrt und wer glaubt eigentlich noch was? Also ich zum Beispiel habe gesehen mit meinen Augen das Video von der Erschießung dieser Hausfrau und Mutter in einem Wohnviertel, wie sie da mit ihrem komischen amerikanischen SUV großen Auto in so einem Wohnviertel in Minneapolis fährt und diese Typen an ihr Fenster kommen und die sehen einfach aus wie in Nicaragua, so Todesschwadronen oder so, da würde ich irgendwie auch wegfahren und sie fährt weg und der Typ knallt sie einfach ab. Ich meine, ich weiß nicht, das fand ich so bitter und so traurig, schon das überhaupt zu sehen und danach die Diskussion darüber, dass die Frau dann dargestellt wird als Domestic Terrorist, also als Terroristin, als Verrückte, als Aktivistin, als Wahnsinnige, die im Grunde selber schuld ist, dass sie erschossen wurde, das ist einfach echt bodenlos. Und das geht ein bisschen, hat das auch zu tun mit dieser Wirklichkeitsverzerrung und dieser totalen zynischen Weltsicht, die wir gerade eben beklagt haben bei Frage Neo-Social Media und so. Für mich schon.
Absolut. Nein, es wird der entscheidende Teil der Realität dieses Mordes, dieser Todesschüsse wird vollständig verzerrt. Und der entscheidende Teil der Realität ist, finde ich zumindest, gar nicht so sehr die Frage, in welchem Winkel stand jetzt das Vorderrad? Ist sie an dem Hauchfein noch vorbeigekommen? Oder ist er angerempelt worden? Oder drohte angerempelt zu werden? Sondern die Frage ist, und das ist der Teil der Realität, die da einfach weggemacht wird, war es auch nur im Entferntesten angemessen, die Frau zu erschießen, ganz egal, ob nun leicht angerempelt oder nicht. Und ist es auch nur im Entferntesten angemessen, im Nachhinein zu sagen, eine Untersuchung gibt es nicht. Und selbst wenn da was rauskäme bei einer Untersuchung, die es nicht gibt, der hätte sowieso Immunität, weil der war ja irgendwie ICE-Agent und der darf das machen. Und was immer er in seinem Dienste tut und glaubt, in der Ausführung seines Dienstes zu brauchen, dann darf er das machen. Und wenn es 3 Schüsse in das Gesicht einer Mutter sind, ist es auch okay. Lassen Sie uns lieber darüber reden. In dem Versuch, jetzt den letzten Winkel dieses Rades nochmal nachzumessen, ja. Der Faschismus, von dem Sie sprechen, der zumindest da in Teilen tatsächlich, finde ich auch langsam, obwohl es echt ein großes Wort ist, zutage tritt, ist der Vorbote eines Bürgerkriegs. Weil der Staat führt Krieg gegen Teile seiner Bürger.
Ja, also ich habe danach die Rede des Bürgermeisters von Minneapolis gesehen, wo ich gedacht habe, welcher Bürgermeister einer sonst ja gar nicht so bedeutenden Stadt in Deutschland könnte eigentlich so eine Rede halten. Das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Der gesagt hat, diese Bundesagenten von ICE, also ICE, die das aussprechen, würden Krieg führen gegen die eigene Bevölkerung und würden Leute, die dort Teil der Gesellschaft sind, Teil der Gemeinschaft sind, bedrohen und rausholen. Für mich war gar nicht so klar, ich weiß gar nicht, ob das allen Leuten so klar ist, wenn wir hier hören, es geht gegen illegale Immigranten, dann haben wir natürlich ein anderes Bild als das, was in Amerika die Realität ist. Ich glaube, dass das super wichtig ist, das auch sich klar zu machen. Bei uns bedeutet illegale Immigranten, das sind Leute, die sind irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Boot übers Mittelmeer gekommen und sind dann hier und jeder weiß irgendwie, ja, in Wahrheit, egal wie viel Mitleid jetzt man hat mit denen oder nicht, aber irgendwie gehören die nicht so richtig her, was macht man mit denen? Das sind ganz klar illegale Immigranten. Die Leute, um die es dort geht, das ist eine ganz andere Situation. Das sind Leute, die haben Geschäfte, die sind Arbeitgeber, die zahlen Steuern, die haben einen Führerschein und die sind irgendwann in ihrer Biografie, vielleicht vor 25 Jahren oder 20 Jahren oder so, mal illegal in die nach Amerika gekommen. Das amerikanische System funktioniert aber ganz anders als unseres. Das nimmt die dann auf, integriert die total. Deshalb kann auch der Bürgermeister von Minneapolis sagen, das sind Mitglieder unserer Community. Und deren Legalitätsstatus spielt dann in Wahrheit auch gar keine Rolle mehr, weil der halt lange in der Vergangenheit liegt. Und die Faschisten von Trump setzen aber da ein und sagen, ja, aber du bist irgendwann mal reingekommen. Uns ist scheißegal, ob du hier Steuern zahlst und einen Führerschein hast.
Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, um es zu verdeutlichen. Viele dieser sogenannten illegalen Immigranten in den USA zahlen Steuern,
ja,
sind gemeldet. Und das zeigt, dass sie längst diesen Status, den sie vielleicht mal juristisch hatten, hinter sich gelassen haben, weil sie lang genug im Land sind. Ja.
Naja, das ist aber super wichtig. Das bedeutet, was die hier eigentlich machen, und deshalb nenne ich es auch Faschismus, ist, die wollen die Folgen einer wirklich perversen Vision einer irgendwie ethnisch reinen Nation, die es ja nun gerade in Amerika gar nicht geben kann, und wollen sozusagen Leute aussondern aus dem amerikanischen Volkskörper, von denen sie finden, dass sie da nicht hingehören. Und wenn sie sich angucken, was Elon Musk gerade auch in der letzten Zeit wieder für Tweets absondert, wo es immer um die weiße Rasse geht und dass die weißen Männer insbesondere alle so bedroht sind und so, dann merkt man auch, woher dieses ganze Denken kommt. So. Jetzt kann man sagen, das sind die Amerikaner, die sind alle sowieso irre und das kann uns hier nicht drohen. Das glaube ich aber gar nicht. Denn ich glaube, dass wenn so ein Land so kippen kann und man immer sagt, die Amerikaner sind nur 10 Jahre weiter als wir, dann können wir uns mal die Frage stellen, wenn wir hier auch eine Partei haben im Land, die von Remigration spricht, können wir uns mal die Frage stellen, droht ein solcher Kulturkipp auch in Europa, vielleicht in Frankreich mit Le Pen, vielleicht mit der AfD in Deutschland, oder sind wir davor immun?
Ich will einen Schritt zurückgehen, lieber Kollege Augstein. Sie beschreiben das ja jetzt als unwiderrufliches Wegkippen der Amerikas, der Vereinigten Staaten, in den Faschismus oder wie man es dann immer nennen mag, in so eine Art Wahnsinnsstaat, der versucht, den White Supremacy-Fantasien von einzelnen libertären Tech-Milliardären nachzukommen. Ich glaube nicht, beziehungsweise noch nicht, dass das wirklich unwiderruflich der Fall ist, dass das überhaupt nicht mehr anders kommen kann, als so, wie Sie das gerade beschreiben. Denn immerhin, die eine Hälfte der Bevölkerung findet das ja Mist. Es gibt endlose, wie soll man sagen, Beispiele von bürgerlicher Zivilcourage, die dann eben auch solche ICE-Agenten quasi in die Flucht schlagen, wenn sie irgendeinen unbescholtenen, rasenmähenden, südamerikanisch ausschauenden Menschen mitnehmen wollen, ganz egal, ob der Amerikaner ist oder ehemals illegaler Einwanderer, wie auch immer. Also ich glaube, dass es noch lange nicht ausgemacht ist, ob Amerika wirklich in diese Richtung endgültig kippt.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ja gut, Blome, ich weiß nicht ganz genau, wie Sie sich sozusagen dann die Zukunft Amerikas vorstellen. Meinen Sie, wir haben dann da so Wahrheitskommissionen, wie in Südafrika nach der Apartheid, wo dann lauter Eisagenten kommen und sagen, ja stimmt, ich habe die wehrlose Frau erschossen und jetzt im Rückblick muss ich feststellen, das war falsch. Nein, wenn Sie einmal diesen faschistischen Geist aus der Flasche gelassen haben, kriegen Sie ihn doch nicht wieder zurück. Und ich meine gut, wenn Sie jetzt auch schon nicht über Europa reden wollen, dann ich will schon auch dann fragen, was heißt das eigentlich für uns? Ich meine, das ist jetzt irgendwie immer noch das Land, mit dem wir verbündet sind, dem wir irgendwie unsere Sicherheit anvertrauen, wo wir finden, das ist irgendwie die Wertepartnerschaft in der NATO oder so. Weiter entfernt als von unseren Werten kann hoffentlich das gar nicht sein, was ich da gerade sehe, was sich abspielt und wofür diese Regierung ja steht. Ich meine, das sind auch keine Missverständnisse oder so. Die wollen das wirklich. Und jetzt nochmal, sind das die Leute, mit denen wir in einem Werteboot sitzen, gegenüber den Russen oder gegenüber den Chinesen? Das ist doch total irre. Also ich meine, wenn wir jemals alleine waren.
Augstein. Sie verwechseln
Außenpolitik und Innenpolitik?
Sie verwechseln die Regierung der Vereinigten Staaten, natürlich zuvor aus dem Präsidenten, mit der Gesamtheit des Volkes. Das ist ja mein Punkt. Sie haben natürlich recht und der Gedanke ist wirklich beinahe putzig, dass man sagt, die machen so viel schlimme Dinge, dass wenn sie eines Tages nicht mehr im Ruder sind, man beinahe so etwas braucht wie eine Entnazifizierung, um dann das Land quasi wieder neu aufs Gleis zu setzen. Ich halte mal den Begriff Entnazifizierung beiseite lassend, ist für durchaus möglich, dass sich die andere Hälfte der USA, die in Umfragen übrigens inzwischen mehr ist als die Hälfte, sich gegen dieses Regime in Wahlen, die es hoffentlich weiterhin geben wird, durchsetzt. Und dann sind die natürlich sofort wieder genau bei unseren Werten und unsere Verbündete. Das heißt, ja, was macht man jetzt, wenn, da haben Sie ja völlig recht, die Führung und ein großer Teil des Landes USA die Werte, die die NATO prägen, zum Beispiel überhaupt nicht mehr unterschreiben wollen? Lässt man es dann ganz sein? Oder setzt man darauf, diese Strecke durchzuhalten, zu überwinden, in der Hoffnung auf Besserung und Änderung in den USA?
Also ich möchte mich ehrlich gesagt nicht auf dieses Land verlassen müssen, wenn es um meine Sicherheit angeht, wenn ich mir angucke, wie es mit seinen eigenen Bürgern umgeht. Also wenn das die Leute sind, die mich und meine Familie sozusagen schützen sollen vor den Russen oder vor den Chinesen und ich schaue mir an, was sie mit ihren eigenen Leuten machen, also um es jetzt mal wirklich runterzubrechen so auf die ganz einfache Sicht der Dinge, dann würde ich sagen, lieber nicht. Rather not. I'd rather not, ehrlich gesagt. Und das finde ich, und ich fürchte, dass unser Bundeskanzler in seiner ganzen 80er-Jahre-Haftigkeit, in seiner ganzen westdeutschen CDU-Haftigkeit an dem Punkt noch längst nicht ist, sich klarzumachen, dass die Amerikaner seine guten Freunde gar nicht mehr seine guten Freunde sind. Und dass das Leute sind, die ihn total verachten und mit ihm in Wahrheit nichts zu tun haben wollen und ihn bei jeder Gelegenheit, wo sie nur könnten, über einen Löffel baldowern würden, wenn es ihnen irgendwie auch nur das kleinste bisschen Profit brächte.
Ich glaube, Sie unterschätzen den Realitätssinn von Merz. Ich glaube, das sieht er. Weiß ich aber im Moment nicht anders zu helfen, als irgendeine Art von Auskommen mit dieser auf ganz seltsamen Wegen voranschreitenden Administration rund um Donald Trump und J.D. Vance. Und was sollte er auch sonst machen? Man kann sich wegen der Versäumnisse vielleicht oder der historischen Gegebenheiten nicht von heute auf morgen vom amerikanischen Schutzversprechen einseitig loslösen. Man kann nur hoffen, dass es noch existiert. Aber es selber kündigen wäre, glaube ich, erst recht selbstmörderisch. Aber insofern sind wir an dieses Land gebunden und vielleicht können Sie jetzt sagen, gekettet im Moment, ja. Aber das ändert nichts daran, dass es immer noch besser ist als Russland oder China.
Sind wir die Untertanen und sind deshalb an die gekettet? Haben die uns an der Kette oder was? Ich finde es wirklich
ein Prozess. Nein, stopp. Also Untertanen, das ist ein böser Begriff. Naja. Wir sind an sie gekettet, weil wir unsere Sicherheit, unsere militärische, geostrategische Sicherheit im Moment, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht selber alleine gewinnen.
Aber wer glaubt denn, dass diese Leute, nochmal, es ist doch eine Selbsttäuschung, sich vorzustellen, dass diese Leute, die mit ihrem eigenen Volk so umgehen, sich dann für unsere Sicherheit irgendwie in die Bresche werfen. Ich meine, wie selbsttäuschend kann man denn nur drauf sein? Das ist ja totaler Irrsinn, was sie da sagen. Und ich finde, wenn die Amerikaner...
Sie sollen mich nicht immer so beschimpfen. Wenn sie mich weiter beschimpfen, ist das kein Journalismus.
Nehmen wir mal Spaß beiseite. Und wenn es immer um die Donroe-Doktrin geht, ja, also die Donald-Version der Monroe-Doktrin. Die Monroe-Doktrin, die sagt, Amerikaner raus aus Europa, aber dafür westliche Hemisphäre beherrschen. Immer alle reden... Die ganze Zeit nur von der einen Hälfte dieser Doktrin, die ja eben um die Dominanz in der westlichen Hemisphäre. Was ist denn mit der anderen Hälfte, die nämlich besagt, irgendwie die Amerikaner halten sich raus aus Europa? Dann würde ich sagen, okay Leute, dann macht doch die Monroe-Doktrin. Dann gebt eure amerikanischen Air Force-Basen in Deutschland zum Beispiel auf. Raus aus Rammstein. Was soll das? Was haben die Amerikaner dann hier eigentlich noch zu suchen, wenn sie die Monroe-Doktrin wollen? Dann müssten doch die Deutschen sagen, okay, alles klar Leute, dann kündigen wir euch jetzt hier die Verträge, weil wir uns auf euch sowieso nicht mehr verlassen
können. Ich fürchte, sie machen sich die sehr holzschnittartige Sichtweise mancher in der Administration zu eigen, also der amerikanischen Administration zu eigen. Denn ich glaube auch, dass es nicht aus moralischen Erwägungen, auch nicht aus Altruismus die Amerikaner dazu bringt oder gebracht hat, Europa mitverteidigen zu wollen, sondern gerade mit Blick auf Systemrivalität mit China, vielleicht irgendwann auch wieder Rivalität mit Russland, das war es zumindest früher, die Amerikaner gesagt haben, oh, es ist verdammt wichtig, Europa zu erhalten. Es ist verdammt wichtig für uns Amerikaner selbst. Und das ist es, ehrlich gesagt, nach wie vor. Offenkundig ist nur zwischenzeitlich eine gewisse Umnachtung eingetreten, dass die Amerikaner das nicht sehen.
Geistige Umnachtung, Dome. Wissen Sie, die kleine Wochenzeitung Der Freitag, mit der ich ja zu tun habe, hatte neulich Jubiläum. Da habe ich einen Jubiläumstext dazu geschrieben, der war relativ sehr, sehr düster und sehr pessimistisch, vor allen Dingen für einen Jubiläumstext. Genau passend auch zu meiner Geisteshaltung. Der endete mit einem Satz, ich zitiere mich jetzt ausnahmsweise mal selber, wir leuchten mit der Taschenlampe in die Nacht. Wie finden Sie das? Wir leuchten mit der Taschenlampe in die Nacht. Krass, oder?
Aber immerhin, sie leuchten.
Nicht so hell wie Sie. Bis nächste Woche, danke und tschüss.
Tschüss, Augstein.